Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Will be over on Tuesday and there'll be a disciplined war.
No!
Der Streik wird am Dienstag vorbei sein. Und ich will nur das sagen. Wir haben den größten Arbeitskampf geführt, den die Welt je gesehen hat. Ich möchte euch von ganzem Herzen danken für eure unglaubliche Solidarität und Unterstützung.
Ich glaube, dieses Zitat gibt schon auch einen Blick auf die Welt, eine Perzeption der Ereignisse, die natürlich einerseits diesen Streik ins Zentrum der britischen und sogar der europäischen, Arthur Scargill sogar ins Zentrum der Weltgeschichte stellt.
Which side are you on? Der große Streik der britischen Bergarbeiter 1984-85. Ein Feature von Martin Hartwig.
Good morning, you're watching TVN. Now, faced with a loss of 20.000 jobs in the next year, will the miners be driven into a nationwide strike?
Am 6. März 1984 rufen die schottischen Vertreter und die Repräsentanten der Region Yorkshire, der National Union of Mine Workers, NUM, zum Streik auf. Der Auftakt eines Streiks, der schon lange erwartet wurde.
What sort of government is it which sees its authority passed to strike committees?
Was ist das für eine Regierung, die ihre Macht an Streikkomitees abgibt?
Margaret Thatcher, seit 1979 britische Premierministerin. Bis heute Symbolfigur, die noch Jahre nach ihrem Ableben heftigste Reaktionen hervorruft.
You are an evil, evil woman.
Paul Darlow, früherer Bergarbeiter, Mitglied der National Union of Mine Workers. Ein stolzes Mitglied, beim Streik von Anfang an dabei gewesen. Auf der richtigen Seite gestanden, bei den linken, kämpferischen Yorkshire Miners. Später dann schwarze Liste, Gerichtsverfahren, Aushilfsjobs. Trotzdem immer Position gehalten.
And I'm a dangerous communist.
Ein Working-Class-Hero, der bis heute für die richtige Lesart der Ereignisse kämpft? Quatsch, sagt David Amos, auch Ex-Miner, aber einer von den anderen. Nottinghamshire. Das waren die, die nicht mitstreikten und dafür kritisiert, verachtet und angegriffen wurden.
It's like some coal. Jedi Knights fighting a battle.
Das sind ein paar Jedi-Ritter aus der Kohlezeit, die eine Schlacht kämpfen, die im 21. Jahrhundert kaum noch jemand versteht.
Billy Bragg, Sänger und Gewerkschaftsaktivist, zumindest, tut es. Kein Wunder, seine Karriere beginnt praktisch mit dem Streik.
Im Rückblick war der Bergarbeiterstreik der Anfang vom Ende des Nachkriegskonsens. Das Ende der Idee, dass der Staat den Menschen hilft, einen angemessenen Lebensstandard zu haben. Eine ordentliche Ausbildung bis hin zur Universität, Gesundheitsversorgung, all diese Dinge. Margaret Thatcher hat diese Ideen angegriffen und die Institutionen ausgehöhlt, die sie möglich gemacht haben.
Es ging damals nicht nur um die Kohle. Es war ein Kulturkampf. Für manche sogar die letzte große Schlacht der organisierten britischen Arbeiterschaft. Und die zog sich hin. Robert Gildy, Professor für Geschichte in Oxford.
No one has ever tried to go out on an unlimited strike.
Niemand hat je versucht, so lange zu streiken, unbefristet. Tage, Wochen, Monate lang. Die Bergarbeiter taten es. Und es war wie ein Krieg, der tatsächlich ein ganzes Jahr lang gedauert hat.
Chapter 1. There is power in a union.
I come from a
Ich bin in einem Arbeitervorort von London aufgewachsen. Meine Familie kommt aus der Arbeiterklasse. Es gab eine große Autofabrik, die Gewerkschaften waren immer sehr stark. Dass es gut ist, in einer Gewerkschaft zu sein, das war mir also immer bewusst. Und so habe ich das als Angriff auf meine Klasse empfunden, aber auch auf meine Kultur.
Francis Jackson ist im Council, im Stadtrat von Askern. Askern liegt in South Yorkshire, im historischen Kohlerevier. Der Ort hat 5.400 Einwohner, einen Supermarkt, zwei Pubs, einen Fußballclub. Die Askern Miners, die eine anständige Saison spielen. Eine Brassband und einen Autobahnanschluss. Das ist sehr wichtig, weil Askern seit 1991 eines nicht mehr hat. Eine Grube, in der man arbeiten kann. Askern ist ein sogenanntes Pit Village, ein Grubendorf. Praktisch alles, was hier entstanden ist, hängt mit der Mine zusammen.
Right, this is an interview with Diane Hogg in Askern, South Yorkshire.
Robert Gildy hat die Geschichte von Orten wie Askern erforscht. The Backbone of the Nation, Mining Communities and the Great Strike, heißt seine Studie. Eine kunstvolle Montage von sagenhaften 140 Interviews, die jetzt in der British Library in London liegen. Darunter einige mit Leuten aus Askern.
It was a mining village.
Es ist eine kleine Welt, von der die Interviewten berichten. Keine Heile.
My dad liked to gamble a little bit.
Okay.
And he liked a drink.
Aber eine eigene.
Everybody knew everybody. Yeah. And everybody knew everybody's business.
Tradition.
My dad worked at the pit. My granddad worked at the pit.
Solidarität.
You had a real community spirit.
Autonomie.
And to some degree we also policed our communities.
Wir haben unsere Angelegenheiten selbst geregelt. Wenn zum Beispiel Drogen ins Dorf kamen, kümmerten wir uns darum.
We looked after ourselves. We were a community.
Die Zeiten, von denen Jeff Jones erzählt, die 1960er und 70er Jahre, waren allerdings schon geprägt vom Niedergang der Kohle in Großbritannien. Zu deren Hochzeit vor dem Ersten Weltkrieg arbeitete rund 1 Million Menschen direkt im Bergbau. In 3000 Minen wurde Steinkohle abgebaut. Vor allem im Norden Englands, in Schottland und in Wales waren an den Minen Siedlungen, Dörfer, manchmal kleine Städte entstanden, in denen sich eine ganz eigene Lebensart entwickelt hatte. Dörfer mit der Ausstattung von Kleinstädten, die sich die Arbeiter erkämpft hatten. Auf dem Land, aber nicht ländlich. Im Zentrum ein Miners' Welfare Club oder eine Miners' Welfare Hall für Versammlungen und Feierlichkeiten. Ein Miners' Welfare Bad, ein Miners' Welfare Fußball- oder Boxverein, eine Frauenorganisation. Und mittendrin immer das Gewerkschaftsbüro. Die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten war organisiert. Der Dachverband, der damals noch Miners Federation of Great Britain hieß, zählte 1920 eine Million Mitglieder. 1984 waren es noch 180.000. Für David Amos ein Indiz für eine lange, unaufhaltsame Entwicklung.
I often ask people.
Ich frage die Leute oft, ab wann ging es bergab mit der Kohle? Und sie sagen, als Thatcher an die Macht kam. Manche sagen 70er, manche 60er Jahre. Der eigentliche Rückgang hat 1913 begonnen. Von der Hochphase bis zur letzten Kohle hat es 102 Jahre gedauert.
Seit den 1960er Jahren war der Kohlebergbau teuer geworden im Vergleich zum billigen Öl und zur billigeren Kohle aus Asien. Deshalb wurden sowohl unter Labour als auch unter den Tories viele Gruben geschlossen. 1984 waren nur noch 170 in Betrieb. Die Regierungen hatten großen Einfluss auf das Geschehen unter Tage. Seit 1945 waren sämtliche Gruben in staatlicher Hand. Das hieß aber auch, dass die Gewerkschaften Einfluss auf die Politik hatten. Der neuen Regierung unter Margaret Thatcher war das von Anfang an ein Dorn im Auge.
We conservatives believe in popular capitalism.
believe in a property-owning democracy and it works.
Wir Konservativen glauben an den Volkskapitalismus. Wir glauben an eine Demokratie, in der das Eigentum im Vordergrund steht. Und das funktioniert.
Die wussten eigentlich gar nichts über die Bergarbeiter.
Jörg Arnold ist Professor für neueste Geschichte an der Universität von Nottingham. Er hat gerade eine große Kulturgeschichte der britischen Bergarbeiter veröffentlicht und weiß viel über sie. Anders als die Thatcher-Regierung damals.
Ein Begriff, der immer wieder auftaucht in den Quellen, ist eben special. The special nature of the miners. Und man kann sagen, dass die Thatcher-Regierung viele Gewerkschafter verachtet hat. Die Miners und die NUM haben sie nicht verachtet, sondern gefürchtet.
Chapter 2. You must never cross a picket line.
500 men sacked for refusing to ever cross a picket line.
Because I was a solo performer, it was much easier for me to get on a train with my little amplifier and my guitar and go up to the coal fields.
Ich war ja Solokünstler. Also war es einfach für mich, mit meinem kleinen Verstärker und meiner Gitarre in einen Zug zu steigen und in die Kohlereviere zu fahren, um dort aufzutreten. Wenn ich konnte, bin ich rausgefahren. Und ich habe eine starke Verbindung zu den Menschen dort aufgebaut. Interessanterweise waren in den ersten Tagen eine Menge Folk-Musiker dabei. Viele fühlten sich den Kämpfen der Arbeiterklasse verbunden und schrieben, naja, Lieder über Bergarbeiter.
Schon 1974 hatten in England Bergarbeiter gestreikt. Damals war es zu Versorgungsengpässen gekommen. Die konservative Regierung war schließlich darüber gestürzt. Das sollte ihr nicht noch einmal passieren.
Man wollte auch diesen Streik, man hatte sich auch gut vorbereitet. Man wollte ihn nicht nur gewinnen, es sollte auch jedem klar sein, dass die NUM diesen Streik verliert.
Die Regierung hatte eine Reihe Gesetze erlassen, die die Rechte der Gewerkschaften einschränkten. Die Polizei war aufgerüstet worden. An die Spitze des National Coal Board, das den staatlichen Bergbau lenkte, setzte Thatcher den aus Schottland stammenden Amerikaner Ian MacGregor. Er hatte sich als harter Sanierer und Privatisierer der britischen Stahlindustrie einen Namen gemacht. Seine Ankündigung, die Mine Cortonwood in South Yorkshire zu schließen, die Produktion im nächsten Jahr um 4 Millionen Tonnen zu kürzen und 20.000 Arbeitsplätze zu streichen, brachte die Dinge schließlich ins Rollen. Die NUM entschied sich für eine Strategie, die ihr Vorsitzender Arthur Scargill schon 1972 erfolgreich angewendet hatte. Picketing.
Diese Idee, diese Streikposten nicht nur von den eigenen Zechentoren zu positionieren, sondern sie praktisch mobil einzusetzen und auch Kohlekraftwerke, Koksereien und andere Orte massiv zu bestreiken.
Picketing, das heißt, eine Mine beschließt zu streiken und entsendet dann Streikposten zu anderen Minen, um den Streik auszuweiten.
I've been picketing since the strike.
Ich bin von Streikbeginn an Streikposten gewesen.
Jeff Johnson war einer der sogenannten Flying Pickets.
Picketing is going to a colliery or a place of work.
Es ging darum, in eine Zeche oder an einen Arbeitsplatz zu gehen und mit den Leuten von Angesicht zu diskutieren, ob in der Kantine oder an der Streikpostenkette. Man diskutierte darüber, warum man streikt, und zwar mit den Leuten, die arbeiten. Und man hat sie gebeten, sich anzuschließen, aus Solidarität.
Das ist die freundliche Lesart. Die weniger freundliche, man entsendet einen ganzen Haufen Pickets und blockiert die Mine oder das Unternehmen einfach. Der Streik wird so durch das Einfordern von Solidarität in einem Dominoeffekt von Mine zu Mine getragen.
Es gab eben dieses Prinzip, als Gewerkschafter geht man nicht an Streikposten einfach vorbei. Also, you do not cross a picket line. Das war praktisch die Formel, die immer wieder bemüht wurde.
Doch genau das taten gar nicht mal so wenige Bergarbeiter.
Chapter 3. Which side are you on?
We set off to join the picket lines, for together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go home, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
I learned through the miner strike that music doesn't really have agency. That's not how it works. It works in a different way.
Im Bergarbeiterstreik habe ich gelernt, Musik kann die Welt nicht verändern. Aber sie kann Menschen davon überzeugen, dass die Welt verändert werden kann. Man kann Solidarität erzeugen, Geld sammeln. Ich glaube, wenn es gelingt, ein Publikum zu motivieren, aktiv zu werden, ist das das Beste, was Musik bewirken kann.
Juni 1984, 99. Tag des Streiks. Pickets, Streikposten, belagern die Kokerei in Orgreave in South Yorkshire. Die NUM hat sie entsandt, um zu verhindern, dass Lastwagen Kohle anliefern. Die Kokerei gehört zu British Steel und die Metallarbeitergewerkschaft unterstützt den Streik nicht. Die alte Allianz der Kohle-, Stahl- und Eisenbahnarbeiter funktioniert nicht mehr. Also geht die NUM selbst aufs Ganze und schickt 5000 Pickets. Sie treffen auf 6000 Polizisten in Kampfausrüstung. Knapp 50 von ihnen sind beritten. Als Battle of Orgreave wird die Schlacht bekannt, die sich im Laufe des Tages entwickelt. So bekannt, dass sie vor einigen Jahren mit Statisten nachgestellt wurde. Reenactment wie Waterloo oder Hastings. Tatsächlich spielen sich in Orgreave 1984 Szenen ab, wie man sie aus mittelalterlichen Schlachtengemälden kennt. Die Kombattanten stehen sich in langen Reihen gegenüber. Ab und zu versuchen die Miner durchzubrechen, doch sie prallen ab. Immer wieder öffnet sich die Schilderwand der Polizei. Polizisten stürmen heraus, isolieren Protestierer, die auffällig geworden sind, und prügeln auf sie ein. Berittene Polizei fegt durch die Menge. Es gibt viele Verletzte und Verhaftungen.
Die Polizei war natürlich nicht neutral, sondern war schon sozusagen ein verlängerter Arm der Regierung in dieser Hinsicht und hat die Streikbrecher geschützt. Aber man hat natürlich der Regierung die Mittel an die Hand gegeben, erstmal die ganze Diskussion von der Zukunft des Bergbaus hin auf Gewalt und diese Dinge zu verschieben. Und zum anderen, dass es dann für die Regierung sehr viel leichter war, der Gewerkschaft oder das moralische Recht abzusprechen, dann überhaupt für alle Mitglieder zu sprechen.
And that was the so-called Battle of Orgreave, which was a major defeat for the miners.
Es war eine große Niederlage der Bergarbeiter, auch wenn das Arthur Scargill am Tag der Schlacht von Orgreave noch anders sah.
Anybody that thinks for a second you're not being effective doesn't understand what's happening.
Jeder, der auch nur eine Sekunde lang denkt, dass das hier nichts bringt, versteht nicht, was passiert. Jede Tonne Koks, die hier rausgeht, kostet den Stahlkonzern 2000 Pfund. Jedes Mal, wenn ihr hierher kommt. Wenn es keine Streikposten gäbe, kämen sie mit 60 Pfund pro Tonne davon. Also, wenn sie euch fragen, was ihr hier macht, sagt es ihnen. Was tun sie? Sie versuchen, unseren Streik zu brechen. Aber wir werden das hier gewinnen, keine Frage.
Tatsächlich hatte es anfangs gar nicht so schlecht ausgesehen.
Es war zunächst erfolgreich, so erfolgreich, dass ungefähr 80% der Industrie stillstand. Aber eben nicht vollständig erfolgreich. Gerade in Nottingham und einigen anderen Revieren in den Midlands war es nur für kurze Zeit, dass da die Zechen stillstanden. Also es gab einige lokale Urabstimmungen, die sehr viel weniger eindeutig ausgefallen sind, als der Gewerkschaftsführung lieb war.
Die Miners Hall in der Victoria Road in Barnsley ist Herzstück der Zentrale der National Union of Mine Workers. Der Saal kündet von alter Pracht und Bedeutung. Eine Mischung aus Versammlungsraum, Rittersaal und Kirche. An der Stirnseite ein großes Podium mit wuchtigen Holzstühlen. Der mittlere erhöht für den Chairman. Ein Holzhammer, um für Ruhe zu sorgen. Gegenüber dicht gereiht, Stühle für die Entsandten der Collieries, der Gruben. Die Wände sind über und über mit ihren Bannern behängt. Schwerer, dunkelroter Samt. Darauf, in einer Art sozialistischer Realismus, Arbeiter in heroischen Posen, Fördertürme und Losungen, die die Einheit der Gewerkschaft beschwören. Alte Zeiten, denn es gibt keine Kohlegruben mehr in Großbritannien. Die Gewerkschaft ist vor allem mit der Abwicklung der Folgen und Vertretung von Pensionären beschäftigt und mit dem Kampf darum, wie man die Ereignisse vor 40 Jahren lesen soll.
Der Streik war eine Niederlage der organisierten Arbeiterklasse, die wir verkörperten. Die freie Marktwirtschaft, die Thatcher so sehr vorantrieb, hat sich durchgesetzt. Was das bewirkt hat? Die Reichen sind reicher und die Armen noch ärmer geworden. Das ist alles auf 40 Jahre freie Marktwirtschaft zurückzuführen.
Paul Darlow hat wie versprochen ein paar Ex-Bergarbeiter zusammengetrommelt, die am großen Streik teilgenommen haben. Jeff Johnson, Chris Skidmore und Eddie Chappell.
We went on strike.
Wir haben nicht gestreikt, weil wir ein paar Dollar mehr wollten, sondern weil wir einen Industriezweig bewahren wollten, den es schon lange gab und der seinen Höhepunkt erreicht hatte. Was die Technologie angeht, aber auch in Bezug auf Gesundheit und soziale Absicherung und so weiter. Und das sollte über Nacht zerstört werden.
Für Miner wie Paul Darlow war es nicht der Lauf der Dinge, dem ihre Berufe und in gewisser Hinsicht auch ihre Heimatorte zum Opfer fielen. Sondern erstens eine feindselige Regierung und zweitens unsolidarische Kollegen.
Wenn man einer Gewerkschaft beitritt, hält man zusammen, für das Wohl aller. Und wenn man anderer Meinung ist, trägt man seine Argumente auf einer Gewerkschaftsversammlung vor. Und dann entscheiden alle. Und dann schließt man sich der Mehrheit an. Die Mehrheit der Menschen in der britischen Kohleindustrie hat gestreikt. Und die, die auf die dunklen Einflüsterer gehört haben, die Thatcheristen, die Streikbrecher, wie kann man denen trauen?
Vor allem die Nottinghamshire Miner waren traditionell weniger klassenkämpferisch. Ihre Gewerkschaftsvertreter standen für einen eher sozialpartnerschaftlichen Kurs. Es waren Leute wie David Amos, bis zur Schließung seiner Grube in den 1990ern immerhin in der sechsten Generation Bergarbeiter. Für Amos und andere gemäßigtere Gewerkschafter fehlte dem Streik die Legitimation, weil es keine landesweite Abstimmung darüber gab. Und dort, wo man abstimmte, wurde oft dagegen votiert.
The breaking point was the very first few days of the strike, where Nottinghamshire.
Der Knackpunkt war in den ersten Tagen des Streiks. Nottinghamshire hatte zugestimmt, eine Delegation aus Yorkshire zu empfangen, die über die Lage informieren sollte. Stattdessen kamen Streikposten. Also, sie wurden von politisch total voreingenommenen Linken in die Ecke gedrängt.
Die National Union of Mine Workers kämpfte somit nicht nur gegen das National Coal Board, sondern auch gegen andere Bergarbeiter. Die Scabs, die Streikbrecher, waren Ziel heftigster Attacken. Eine Spaltung der Arbeiterschaft, die die Regierung befeuerte.
Scabs, their former workmates call them. Scabs, they are lions.
Streikbrecher nennen ihre ehemaligen Arbeitskollegen sie. Streikbrecher? Sie sind Löwen. Es ist eine Tragödie, wenn streikende Bergleute ihre Kollegen angreifen.
Dass es sozusagen der Gewerkschaft nicht gelingen würde, alle Mitglieder der Gewerkschaft hinter dem Streik zu vereinen, das war etwas, was einen auf der Regierungsseite total überrascht hat. Aber dann hat man eben gesehen, dass man genau an dieser Stelle ansetzen kann.
Und so kam es, dass durch das Picketing zwar viele Minen stilllagen, die modernsten und produktivsten aber weiterarbeiteten und die Industrie belieferten.
Es hat eben dann dazu geführt, dass es so eine Art Stillstand oder so eine Art Patt-Situation gab, den ganzen Sommer und bis in den Herbst hinein.
We are women, we are strong, we are fighting for our rights, side by side with our men, oh, we're the nation.
Es war ein Abnutzungskampf, rein formal zwischen der Gewerkschaft und dem Coal Board, Die Regierung hielt sich hier offiziell heraus. Es war allerdings klar, dass im Coal Board nichts geschah, was nicht von Margaret Thatcher und ihrem Kabinett abgesegnet wurde. Was man dort aber unterschätzte, war das Durchhaltevermögen der Streikenden. Denn die waren nicht allein.
Wir sind einfach rumgelaufen, hauptsächlich in die Pubs. Wir haben mit unseren Spendendosen geklappert und haben die Leute gefragt, ob sie für die Bergarbeiter spenden.
Jean Crane aus Askern war Mitglied in einer der vielen Women's Support Groups. In den Gruppen organisierten sich überall im Land die Frauen der Arbeiter, um Geld für die Streikenden zu beschaffen. Denn Streikgeld gab es nicht. Die Streikenden waren von Tag 1 an ohne Einkommen, wenn man von den 1-2 Pfund absieht, die die Gewerkschaft fürs Picketing zahlte.
Haben wir schon auch eine massive Verarmung dieser Menschen, die da 12 Monate lang gestreikt haben? Die hatten eben 12 Monate kein Einkommen.
Somebody gave me a book.
Sie haben mir ein Buch gegeben mit Adressen von Gewerkschaften. Die Gewerkschaft der Kerzenmacher. Jede, wirklich jede Gewerkschaft, die man sich vorstellen kann. Ich bekam also das Buch. Und ich, Gwen Goodwin, Sheila Gibbon und Yvonne Ellis saßen an meinem Küchentisch und schrieben von Hand einen Brief an jede einzelne Gewerkschaft.
Suppenküchen, Kleidersammlungen, Spenden eintreiben. Quer durch Großbritannien formierte sich ein Netzwerk, das vor allem von den Frauen der Bergarbeiter getragen wurde. Aber auch außerhalb ihrer Familien erfuhren die Bergarbeiter viel Unterstützung.
Es gibt natürlich eine massive Solidaritätsbewegung mit den streikenden Bergarbeitern, die zum Teil getragen wird von den Frauen in den Kohlerevieren, darüber hinaus aber auch von der gesellschaftlichen Linken insgesamt und von anderen marginalisierten Gruppen. Gays and Lesbians support the miners, also die Schwulenbewegung hat sich solidarisiert, auch die Schwarzenbewegung in Großbritannien hat sich solidarisiert mit den Bergarbeitern. Einzelne Gewerkschaften, aber weniger eigentlich die Führungen. Auf unterer Ebene gab es sehr, sehr viele starke Solidaritätsbekundungen.
And we didn't do too badly.
Wir haben es insgesamt nicht schlecht gemacht. Aber eben auch nicht gut genug.
Chapter 4. It's over now, you lost, my friend.
I grew up in a company town, and I worked real hard till that company closed down.
Je länger es dauerte, desto schwieriger wurde es für die Familien. Sie hatten den Druck des ganzen britischen Staates auf sich lasten. Es ist hart, wenn man weiß, die Polizei in der eigenen Gemeinde hat einen die ganze Zeit im Auge. Sie hält Leute auf der Straße an, sperrt Straßen und macht es so auch der Gewerkschaft unmöglich, Geld zu sammeln. Es war wirklich sehr, sehr schwierig.
It was really, really tough.
The miners' strike is over. The NUM is recommending all its members to go back to work on Tuesday.
Am 5. März 1985 beendet die National Union of Mine Workers nach ziemlich genau einem Jahr den Streik.
Wir haben uns entschlossen, zurück an die Arbeit zu gehen. Einer der Gründe ist, dass die britischen Gewerkschaften, abgesehen von wenigen Ausnahmen, diese Gewerkschaft allein gelassen haben.
Schon Wochen zuvor hatte es an allen Ecken gebröckelt.
Well, I suppose the turning point was Christmas, so Christmas of 1984, and the miners and their families were very keen.
Der Wendepunkt war wohl Weihnachten. Die französischen Bergleute und Arbeiter hatten eine Menge Lebensmittel und Geschenke gespendet, auch Deutschland. Nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch Ostdeutschland. Aber schon zu Weihnachten sind viele zur Arbeit zurückgekehrt, weil ihnen das Geld ausgegangen war. Sie konnten nicht mehr. Und dann haben die Bergarbeiter ihre eigenen Gruben bestreikt. In den letzten Monaten des Streiks, also von November bis Februar, ist es zu sehr unschönen Szenen an den Minen gekommen. als einige Bergleute versucht haben, wieder an die Arbeit zu gehen und andere weiter streiken wollten.
There are nasty scenes around the pits where some miners are trying to go back to work and others are trying to stay out on strike.
Close a pit, kill a community. Schließ eine Mine, zerstöre eine Gemeinde, war einer der Slogans der Bergarbeiter während des Streiks. Oder Coal, not Dole. Kohle statt Stütze. Beide sollten sich bewahrheiten.
The miners and their families knew that if the pits closed.
Die Bergleute und ihre Familien wussten, dass sie bei einer Schließung der Gruben nicht nur ihre Arbeitsplätze verlieren würden, sondern dass auch die Gemeinden darunter leiden würden. Sie würden Schulen verlieren, sie würden soziale Einrichtungen verlieren, Bibliotheken, Schwimmbäder, Geschäfte, Banken. All diese Dinge würden geschlossen werden. Und genau das passierte. Diese Gemeinden wurden zerstört.
Esken hat harte Jahre hinter sich. 1991 schloss die Grube. Councillor Francis Jackson erinnert sich gut.
Es war für alle ein Schock, als die eigentliche Schließung kam. Es wurde hart. Die Männer arbeiteten nicht. Niemand ging zur Arbeit.
1993 wurden die Bauten an der Oberfläche der Grube abgerissen. Auf dem Gelände stehen jetzt Häuser, dicht an dicht, kleine Zweistöcker. Sehr englisch. Seit kurzem gibt es einen Aldi hier. Jackson betrachtet das als einen Gewinn für den Ort. Eskerns Hauptvorteil heute ist seine Verkehrsanbindung. Der nahegelegene Motorway One führt in den reichen Süden, der M62 nach Sheffield und Manchester. Esken ist ein Pendlerort geworden. Und viele der neu zugezogenen wissen gar nicht, dass das alles einmal um eine Mine herum entstanden ist. Vom Streik geblieben ist ein Bruch.
Even within our own family.
Selbst in unserer eigenen Familie gab es einige Familienmitglieder, die zur Arbeit gegangen sind. Sie haben den Streik gebrochen. Das verzeiht man einfach nicht. Nie. Es ist wie eine Todsünde. Auf eine Art kann man das auch verstehen. Denn diejenigen, die gestreikt haben, haben sehr gelitten. Die Schikanen der Polizei, wie sie behandelt wurden, das war unmenschlich. Sie wurden wie Tiere behandelt.
They were treated like animals.
Auch bei der verbliebenen National Union of Mine Workers ist man bis heute unversöhnlich.
Um es ganz offen zu sagen, die Streikbrecher waren Streikbrecher. Und das bleiben sie auch.
Der British Miner ist inzwischen ein Fall fürs Museum. 2015 schloss die letzte Mine des Landes.
People say that time's a great healer. Well, I don't think it is.
Die Leute sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Aber ich glaube das nicht. Man ist mit den Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, in all den Jahren durch dick und dünn gegangen. Manchmal durchs ganze Leben. Und erst wenn du hier sitzt, dann erkennst du, was du durchgemacht hast. Menschen sind zu Freunden geworden. Und das ist es, was uns immer noch zusammenhält.
Which side are you on? Der große Streik der britischen Bergarbeiter 1984-85. Ein Feature von Martin Hartwig. Es sprachen Britta Steffenhagen, Martin Engler, Robert Frank, Georg Scharek, Thorsten Föste, Birgit Paul und Barbara Becker. Ton Alexander Brennecke. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2024.
Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you? Bound to
follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?